Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für das Land Thüringen. Mein Name ist Danny. Ich freue mich heute auf eine Apothekerin mit einer großen Leidenschaft für die Lehre und die Ausbildung junger Menschen. Silvia Krapps engagiert sich seit 26 Jahren in der Ausbildung der PDA und ist heute in unserem kleinen Podcast-Studio zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Danny. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr. Du bist in Mühlhausen geboren. Du lebst in Mühlhausen, das heißt, du scheinst im Hunstrut-Hainich-Kreis deine Heimat gefunden zu haben. Was macht die Region und vielleicht auch Thüringen für dich lebenswert?
Ja, es ist tatsächlich so, als ich Abitur gemacht habe, das war 93, habe ich so wahrgenommen, dass ganz, ganz viele Mitschülerinnen, Mitschüler, gerade die studieren wollten, eben woanders hingingen und besonders auch gerne zu Hochschulen eben in den westlichen Bundesländern. Und irgendwie war das damals schon so, dass ich dachte, nee, wir können ja nicht alle sozusagen das Land und auch die Region verlassen. Und bin deswegen einerseits bewusst schon nach Jena gegangen und hatte durchaus vor, vielleicht auch mal eine Weile wegzugehen. Aber es hat sich beruflich, familiär so ergeben, dass ich auch in Mühlhausen wohnend sozusagen mich beruflich auch gut verwirklichen konnte. Und insofern, also Thüringen ist für mich wirklich die Heimat. Ich finde, wir haben wunderbare Möglichkeiten zu leben und auch sich zu entwickeln. Es ist zentral in Deutschland, deswegen sind wir eben nicht am Ende der Welt und von daher bin ich auch in Thüringen, auch in Mühlhausen glücklich.
Die Hörerinnen und Hörer, die Thüringen nur vom Erzählen kennen, welchen Ort, welchen Platz in deiner Heimat sollten sie unbedingt einmal gesehen haben?
Oh, das ist wirklich schwierig, weil mir da viele einfallen. Natürlich mag ich wirklich sehr unsere mittelalterliche Heimatstadt Mühlhausen mit wirklich ganz vielen Kirchen und ganz viel alter Baustruktur. Aber ich muss sagen, zum Beispiel das Umland von Jena, wo man wunderbar wandern kann und dergleichen, finde ich auch immer noch sehr schön.
Du hast dein Arbeitsbereich, auf den wir gleich zu sprechen kommen, ist deutlich größer als Thüringen. Hat es mal die Option gegeben, außerhalb von Thüringen auch zu leben oder hat es sich für dich nie gestellt?
Also es gab tatsächlich die Überlegung, auch im Rahmen dann sozusagen bundesweiter Tätigkeiten. Also es gab auch wirklich die Anfrage, bekommen Sie das hin, Frau Krapps, auch mit den entsprechenden Entfernungen. Und für mich war das aber tatsächlich so, dass ich gerne in Thüringen bleiben wollte, zwischendurch ja auch schon Familie gegründet hatte. Und auch das ist so ein Punkt, Kinder in Thüringen aufwachsen zu lassen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und wir haben uns immer wohlgefühlt und von daher war das alles gut umsetzbar.
Also Begeisterung für Region und Pharmazie, also der perfekte Gast für diesen Podcast. Die Pharmazie müssen wir noch erläutern. Wie kam es denn dazu? War es die Begeisterung direkt für Pharmazie oder waren es eher die Naturwissenschaften? Wie kamst du zur Pharmazie?
Also ich glaube, da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Das eine ist, dass ich so ein bisschen naturwissenschaftlich oder mit viel Interesse für die Natur durch meine Eltern geprägt wurde. Wir haben ganz viel in der Natur unternommen. Meine Eltern waren beide Biochemielehrer. Und damals habe ich allerdings immer gesagt, also Lehrer werde ich bestimmt nicht. Und gleichzeitig war es so, dass ich zum Beispiel in Apotheken einfach den Geruch sehr mochte, das auch schon als Kind. Und irgendwie hat sich das dann alles gefügt. Ich mochte auch einfach das Thema Medizin und ja, so war es so tatsächlich ab der 9. Klasse hatte ich vor, Pharmazie zu studieren. Das war ja auch noch zu DDR-Zeiten unsere damaligen Berufsberatung, also vielleicht auch sogar schon 8. Klasse. Ich weiß noch, wie ich in so einer großen Runde saß mit Mitschülern und ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, ich möchte Pharmazie studieren, weil damals war es ja auch so, also es hieß jedenfalls so, alle 2 Jahre war für unseren Kreis irgendwie ein Studienplatz vorgesehen und da ging es ja auch nicht nur nach Noten und das wurde also doch als vielleicht nicht wahrscheinlich angesehen. Damals durfte man ja auch noch nicht so entscheiden, welches Studium man angehen durfte.
Würdest du wieder Pharmazie studieren und wenn ja, was würdest du mit Blick auf heute und was du auch brauchst, gern verzichten der Inhalte? Also was würdest du vielleicht verändern?
Ich muss es ja wirklich vergleichen mit dem Studium, wie ich es damals erlebt habe und weiß ja, dass zwischendurch schon einiges angepasst wurde. Also zu unseren Zeiten gab es die klinische Pharmazie so noch nicht. Das halte ich auf jeden Fall für eine Verbesserung, dass das auch mit eingebracht wurde. Und obwohl ich ja Naturwissenschaftsfreak war, muss ich sagen, auch während des Studiums habe ich oft doch so medizinische Themen oder auch mehr Anwendungsthemen einfach vermisst. Und ich glaube auch, also da setze ich jetzt auch gleich nochmal so diese Brille auf, wie ich junge Leute heute erlebe. Ich glaube schon, dass es auch dem Pharmaziestudium gut tun würde, so viel Praxisnähe wie möglich reinzubringen und mit Praxisnähe ist da eben auch nicht nur das Labor gemeint, was wir alle, glaube ich, sehr gut in- und auswendig kennen durch das Pharmaziestudium, sondern eben wirklich auch Praxis in Bezug auf die öffentliche Apotheke, auf die klinische Pharmazie.
Nun steht ja bei jedem Pharmaziestudium am Ende das praktische Jahr. Wo hast du das verbracht?
Ich habe das zweigeteilt. Also zum einen sind wir alle ja mindestens die Hälfte in der öffentlichen Apotheke gewesen, was ich natürlich auch absolviert habe. Und also für mich war es ja schon immer auch verlockend, was man mit der Pharmazie, mit dem Pharmaziestudium eben alles unternehmen kann. Und deswegen habe ich auch versucht, während des Studiums und auch nach dem Studium eigentlich viele Bereiche kennenzulernen. Also ich war schon in der Formulatur, hatte ich eben Krankenhausapotheke und die öffentliche Apotheke mir angeschaut. Und nach dem Studium wollte ich gerne nochmal schauen, wie ist es mit dem Thema Forschung und vielleicht auch Uni. Und deswegen habe ich ein halbes Jahr eben sozusagen noch damit verbracht, hier in Erfurt bei Professor Klöcking eine Diplomarbeit umzusetzen, laborpraktischen Versuchen sozusagen, und ja, wollte für mich abchecken, ob solche Themen wie Promotion und Uni was für mich sind.
Hast du deine Diplomarbeit fertiggestellt und war das eine gute Erfahrung?
Das war als Erfahrung auf jeden Fall sehr gut. Es hat mir auch nochmal so die Augen geöffnet. Also ich sag mal so, als sehr junger Mensch war das ja schon auch ein möglicher Traum zu sagen, ich gehe mal in die Forschung. Und ich finde, als sehr junger Mensch hat man nicht so die Vorstellung, dass der für vieles ja auch sehr stupide ist. Also auch im Labor, ich übertreibe jetzt ein bisschen 100.000 Mal die gleiche Versuchsanordnung. Und das ist ja nicht so spannend, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellt. Und das hat mir schon die Augen geöffnet und gesagt, sozusagen, oder die Schlussfolgerung gebracht, mir ist es wichtiger, mit Menschen zu arbeiten, als sozusagen im Labor vor mich hinzuwirken.
Ich wusste gar nicht, dass wir den gleichen Ablauf des praktischen Jahres haben, nahezu komplett identisch und offensichtlich auch die gleichen Eindrücke gesammelt haben. In der Zeit in der öffentlichen Apotheke, wo du warst, welche Eindrücke hast du da gesammelt?
Das war auch ganz spannend. Also das war ja schon noch eine andere Zeit als heute. Also ich kann das mal so ganz kurz vielleicht schildern. Meine Formulatur in der öffentlichen Apotheke, da wurde mir von einer Kollegin, die mittlerweile auch im Ruhestand ist, gesagt, oh Gott, wo wollen die ganzen Apotheker eigentlich mal hin? Und es war damals also auch gar nicht so selbstverständlich, in der öffentlichen Apotheke dieses Pharmaziepraktikum, das halbe praktische Jahr, auch umsetzen zu können. Ich hatte dann auch mehrere Angebote, habe mich tatsächlich dann auch für die Heimatstadt wieder entschieden und war dann aber in einer äußerst verkaufsaktiven Apotheke. War als Erfahrung für mich aber auch sehr prägend, im Positiven wie im Negativen sozusagen. Ich habe unheimlich viel fürs Leben gelernt, weil ich da auch in meiner Heimatstadt sozusagen ja nochmal ganz andere Menschen kennengelernt habe, die man vorher gar nicht so im eigenen Umfeld hatte, und musste auch für mich eine Meinung bilden, wie gehe ich damit um, was ist eigentlich die Apotheke der Zukunft. Das war nun gar nicht das, was ich als ja teilweise Kind schon so berührend fand, diesen tollen Duft und so ein bisschen das Geheimnisvolle, das war da gar nicht. Das war da schon auch relativ, wenn ich sagen, Akkord, aber doch starke Kunden- und Patientenfrequenz, auch relativ viel Thema im Managementbereich, eigentlich, wenn man so will, Marketing. Und ich fand das für mich nicht schlecht zum Lernen und auch eine Meinung dazu zu bekommen.
Um eigene Erfahrungen zu sammeln. Vielleicht letzte Frage zum Studium. Was macht eine gute Praktikumsapotheke aus?
Also eine gute Praktikumsapotheke ist auf jeden Fall eine, die einerseits Zeit und Ressourcen hat, sich mit dem Praktikanten oder der Praktikantin auseinanderzusetzen und aber auch Anforderungen an denjenigen oder diejenige stellt. Und da natürlich auch Unterschiede, ob das jetzt ein Schüler noch in der 9. Klasse ist, ob das ein PTA-Praktikant ist oder ob das eben ein angehender Apotheker ist.
Sophie, vielleicht zu deiner Ausbildung beziehungsweise deinem Studium. Und wenn ich alles richtig recherchiert habe, begann deine Lehrtätigkeit 1998. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eigentlich noch so ein Stückchen diese Suche, weil es war ja schon ganz lange klar, dass ich Pharmazie studieren möchte, und nochmal, ich würde das durchaus auch wieder tun. Und dann war es immer so ein bisschen dieses Abstecken und wo will ich dann hin? Ich hatte ja schon gesagt, so die Forschung und nur irgendwie ohne den großen Menschenkontakt, das war dann doch nicht meins. Und in der öffentlichen Apotheke, gerade in der Apotheke, wo ich war, war es dann aber so, dass ich das Gefühl hatte, dass viele wissen, was man so angehäuft hatte, auch im Studium, kann ich da gar nicht alles umfassend anwenden. Und dann hatte ich sowohl über Themen wie Wissenschaftsjournalismus nachgedacht, das wäre als Aufbaustudium zum Beispiel möglich gewesen. Und irgendwie kam ich auch tatsächlich auf die Idee, wir haben in Mühlhausen ja 2 PTA-Schulen, sonst probiere ich das doch mal honorarweise, und habe mich tatsächlich bei beiden auch vorgestellt, hätte auch bei beiden anfangen können. und habe eben letztlich ja dem Unternehmen, was auch heute noch mein Arbeitgeber ist, honorarweise begonnen.
Was ist es denn, also wenn man sich vorstellt, du hast gesagt, der Duft in der Apotheke, Pharmaziestudium, viel Biologie im Elternhaus, auch ja, auch viel Lehre im Elternhaus, aber viel Biologie, so dass eigentlich ja der Weg so in die öffentliche Apotheke, also klang zumindest so, dass das auf jeden Fall eine gute Option für dich gewesen wäre und jetzt sagst du, ich fange dort an, das begeistert mich wahrscheinlich, denn es ist noch dein heutiger Arbeitgeber. Was ist es, was dich an dieser Tätigkeit so begeistert, was das so besonders macht, diese Lehre?
Also damals war es im ersten Moment, ich habe wirklich ja erstmal neben der Apothekentätigkeit wenige Stunden auf Honorar unterrichtet. Und im ersten Moment war das wirklich mehr so ein, ich war jung, ich war vollgestopft mit Wissen, hatte auf einmal auch viel mehr Zeit als während des Studiums. Es war wirklich so ein, ich probiere das mal aus. Und dann hat mir das einfach so viel Spaß gemacht. Also zum einen war ich fachlich auch nochmal herausgefordert, weil man selber einfach nochmal ganz anders anfängt, sich auch mit Inhalten zu beschäftigen, wenn man sie selber erklären muss. Das ist nochmal auch was anderes, als wenn man es vorher gelernt hat, um es vielleicht in einem eigenen Kolloquium oder so wiederzugeben. Und dann eben sozusagen auch die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern. Hätte ich vorher gar nicht unbedingt gedacht, aber das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und tatsächlich auch das Kollegium war für mich sehr bereichernd. Das war insofern spannend. Wir bilden ja verschiedene Berufe so im Gesundheitssozialbereich aus und dadurch hat man eben angrenzend an den eigenen Beruf und die eigene Fachlichkeit nochmal weitere Menschen kennengelernt mit einer Profession im Gesundheitswesen oder eben mit den pädagogischen Aspekten und das hat auch zu der Begeisterung beigetragen und dann ist es ja so ein Stückchen peu à peu immer mehr Schule und eben auch Festanstellungen der Schule und immer weniger Apotheke über die Jahre geworden.
Für diejenigen Hörer, die das hören, die sagen, das mache ich genauso, ich will Pharmazie studieren und dann gehe ich in die PDA-Ausbildung. Was braucht es denn außer dem Pharmaziestudium, um die Herausforderung dieser Tätigkeit auch bewältigen zu können? Also wer ist dafür besonders geeignet?
Also ich glaube, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, etwas, was man auch bei wirklich vielen Apothekerinnen und Apothekern findet, nämlich die Liebe zu Menschen. Und die sollte ich als Lehrender definitiv auch haben. Und wirklich so dieses Thema, ja, dass man vielleicht auch einerseits gerne erklärt, aber auch zum Beispiel auch gerne zuhört und sich auch auf andere Menschen einlässt. Das ist einfach ganz wichtig.
Es gibt die Weiterbildung im Bereich theoretische und praktische Pharmazie, die für diesen Bereich gedacht ist. Ist sowas empfehlenswert? Gibt es viele Lehrende, die die auch absolvieren? Wie ist da so dein Blick auf diese Weiterbildung?
Ja, also für mich war das ja damals so, dass, so ist es praktisch auch heute noch möglich, ich war ja totaler Quereinsteiger. Ich habe gesagt, ich probiere das mal, bin auch ja mit ein paar Hinweisen natürlich der damaligen Kollegen gestartet, habe auch so mein Lehrgeld zahlen müssen, aber wirklich im Sinne positiver Weiterentwicklung und hatte dann schon das Bedürfnis, irgendwie hätte ich gerne nochmal mehr Rüstzeug, hatte aber tatsächlich keine Lust, jetzt nochmal komplett Pädagogik oder Medizinpädagogik zu studieren. Das wäre ja auch eine Option gewesen und wäre zum Beispiel auch notwendig gewesen, wenn ich dauerhaft in den Staatsdienst hätte gehen wollen oder sagen wir mal so, wäre lukrativ gewesen, da von der Einstufung her sozusagen, wenn man in den Staatsdienst hätte gehen wollen. Das war aber nicht so der Weg. Mir ging es, wenn, dann wirklich mehr um dieses, ja, nochmal mehr pädagogisches Rüstzeug, um auch wirklich ins Handeln zu kommen. Und deswegen fand ich das Angebot mit dem Fachapotheker gut. Der hatte ja dann praktisch auch einen umfangreichen Seminarblock im Bereich Pädagogik. Und vor allen Dingen war dort das Schöne, dass man ja auf andere Apothekerinnen und Apotheker traf, die eben auch, wie man selbst als Quereinsteiger in die Bildung reingekommen sind. Und das war eben auch ein sehr schöner Erfahrungsaustausch. Pädagogisch geleitet wurde das von einem Professor, der im Bereich Berufspädagogik etabliert war und das hat mir schon sehr viel gebracht, auf jeden Fall.
Wie muss ich mir deinen Arbeitsalltag, also zumindest bis 2009, dann hast du ja die Leitung übernommen, wie muss ich mir den Arbeitsalltag vorstellen? Du hast gesagt, die Apotheke wurde immer weniger, das heißt, das ist letztendlich, wie wird die Lehrkraft oder die Lehrerin den Lehrer aus der Schule kennen, ihr werdet zu verschiedenen Stunden eingeteilt. Der Unterschied ist eben nur, sind pharmazeutische, naturwissenschaftliche Themen.
Ja, dass ich vorhin gesagt habe, die Apotheke wurde immer weniger, damit meinte ich wirklich also sozusagen mein Anstellungsverhältnis. Also ich habe die ersten Jahre ja parallel Apotheke und auch Schule sozusagen Anstellungsverhältnis gehabt. Und das eben zu koordinieren, war dann irgendwann auch ein bisschen schwierig. Ich hatte meinetwegen Nachtdienst in der Apotheke und nächsten Morgen gleich wieder zum Unterricht und so weiter. Das Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich muss mich doch für eins der beiden entscheiden. Und deswegen ging das eben vertraglich immer mehr in Richtung auch der Schule. Und Arbeitstag her ist es so, also wenn ich jetzt mal von einer Vollanstellung in der Schule ausgehe, dann ist man eben meinetwegen spätestens 7:30 im Büro angekommen, hat vielleicht auch tatsächlich nochmal ein kurzes Pläuschchen mit den Kollegen abgehalten, hat in seinem Fach geschaut, gibt es irgendwelche Meldungen, das meinetwegen aus der eigenen Klasse, man ist ja dann auch Klassenleiter, wenn man fest angestellt ist im Regelfall, gibt es da irgendwelche Meldungen, dass sich jemand abgemeldet hat oder dergleichen. Hat natürlich die Sachen vorbereitet, die man für nächsten Unterricht braucht, also irgendwelche Anschauungsobjekte dergleichen. Naja, und dann geht man mit dem Klassenbuch, solange es das noch haptisch gibt, das verändert sich ja auch alles gerade ein Stückchen, in seine Klasse und beginnt eben zu unterrichten. Also man hat ja nicht jetzt 8 Stunden lang dann Unterricht. Das kann mal vorkommen, gerade wenn Krankheitswellen oder dergleichen sind. Aber ansonsten hat man eben anteilig Unterricht und schon auch Zeit, dass man eben nochmal vor- und nachbereiten kann. Ich muss aber auch dazu sagen, so diese Vorstellung, der Lehrer hat vormittags Recht und nachmittags frei. Also das trifft, glaube ich, gerade auch in dem Bereich eher gar nicht zu. Und auch gerade, wenn man einsteigt mit dem Unterrichten, sitzt man erstmal ganz schön lange, um erstmal dieses Grundgerüst für die ganzen Stunden auch zu haben, fachlich. Aber dann immer mehr, das ist ja das Pädagogische, sich zu überlegen, was ist ein logischer Aufbau? Was habe ich das letzte Mal mit den Schülern gemacht? Wie kann ich auch abklären, ob die Schüler mich verstanden haben, was sind Lernerfolgskontrollen und so weiter. Und ja, so ein Tag ist dann eben mit einer gewissen Unterrichtsstundenanzahl versehen. Dann kann auch nochmal eine Dienstberatung dazukommen, wo es vielleicht auch um organisatorische, vielleicht um pädagogische Themen geht. In Zeiten wie Corona kommt, Corona gab's, so wie es die Apotheken mit allem Möglichen betroffen hat, war das für die Schulen auch nicht so ganz ohne, ja, was da immer wieder an neuen Erlässen oder dergleichen kam. Und ja, neben dem Fachlichen eben wirklich auch das eine oder andere Organisatorische, was dazu kommt. Fehlzeitenerfassung, Schülergespräch, wenn man merkt, bei irgendjemandem scheint es zu klemmen oder ja.
Du hast natürlich das Hausaufgabenheft angesprochen. Wie ist so die digitale Entwicklung? Werden die Schulen so nach und nach umgestellt? Lehrer mit einem Tablet und einer digitalen Tafel? Wie muss ich, also was verändert sich da gerade?
Ich kann dazu sagen, auch schon vor Corona war das ja durchaus ein Arbeitsthema in den Schulen. Ich würde auch sagen, in der gesamten Schullandschaft. Durch die Pandemie ist es aber natürlich nochmal immens befeuert worden, auch gefördert worden, ja, dass die Schulen auch ausgestattet werden konnten mit Hilfe auch öffentlicher Förderung. Und davon profitieren wir einerseits. Gleichzeitig merken wir auch, wir brauchen an den Schulen, ich glaube, das ist auch egal, ob ich über eine PTA-Schule oder andere Schulen spreche, also ich bin ja auch Mutter, ich sehe ja auch, was sozusagen in den allgemeinbildenden Schulen so passiert. Ich glaube, wir brauchen immer so an den Schulen die begeisterten Anwender, die dann sozusagen auch den Kollegen was erklären. Es ist ja nicht jeder gleich so digital affin. Es ist auch kein Altersthema aus meiner Sicht. Ich kenne ältere Kollegen, die total neugierig und offen super schaffen, auch mit Technik umzugehen oder auch viel Spaß dran haben, sich da zu entwickeln. Und dann gibt's auch Neulinge, die da einfach ja eher mit Scheuklappen rangehen. Und nochmal konkreter vielleicht, also ich finde schon, dass sich einiges verändert hat. Es ist so, dass auch ganz viele Schulen, nicht nur bei uns, auch andere Schulen ja mit Technik auch im Sinne Smartboards etc. ausgestattet wurden. Aber das Wesentliche ist ja nicht nur die technische Ausstattung, sondern wirklich, dass man mit einem Konzept dahinter wirklich auch überlegt, was bringt mir das jetzt und wie nutze ich das auch gut. Und ich finde, im Bereich der PTA-Ausbildung kann man eine ganze Menge machen. Wir haben auch vor einigen Jahren beispielsweise schon Themen wie digitale Sichtwahl mit einbezogen.
Kannst du das kurz erklären? Was ist digitale Sichtwahl?
Also digitale Sichtwahl, das ist etwas, was ja einige Apotheken auch schon seit Jahren haben. Dass sie im Prinzip entweder ganz oder teilweise eigentlich auf ihr Sichtwahlregal in haptischer Form verzichten und das sozusagen digital darstellen. Und das fanden wir eben für unsere PTA-Schulen auch interessant, weil wir gesagt haben, das ist etwas, was sich sicherlich auch in Zukunft noch mehr etablieren wird. Und es ist für die Schüler halt schön, die können da selber gestalten, können auch ja Beratungshinweise hinterlegen und so weiter. Also deswegen, das ist so ein Beispiel, was wir gemacht haben, was ich gut finde. Aber es sind auch manchmal so ganz einfache Sachen, dass ich, wenn ich einen tollen Schnitt von einer Droge gemacht habe, dass ich das eben im Digitalmikroskop aufnehme und dann eben doch auch in den nächsten Unterricht, auch eben in den Theorieunterricht mit einbringe und solche Sachen. Also das ist eine ganze Menge und vielleicht nur noch ganz kurz. Wir haben ja seit 2023 eine neue Ausbildungsordnung und da hat man tatsächlich vom Gesetzgeber auch sehr darauf geachtet, dass das Thema Digitalisierung auch viel stärker eigentlich in alle Bereiche reinkommen soll, zumindest.
Gibt es einen Bereich, wo auch KI in der Zwischenzeit im Bereich Ausbildung eingesetzt wird oder wo das diskutiert wird?
Ja, auf jeden Fall. Also diskutiert natürlich auf ganz vielen Ebenen und auch mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Also es gibt einmal die Kollegen auch im lehrenden Bereich, die vor allen Dingen sagen, oh Gott, wie kriege ich dann künftig noch raus, ob der das jetzt selber gemacht hat oder nicht? Und es gibt Gott sei Dank auch die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, okay, ist jetzt vielleicht noch ein Medium, mit dem wir einfach auch noch den Unterricht bereichern können. Und so sehe ich das letztendlich auch. Und so ist es auch wieder unterschiedlich, denke ich, wie einmal eigeninitiativ die Lehrenden damit umgehen, auch wie die Schüler damit jetzt schon rangehen. Das ist natürlich ungünstig vielleicht, aber auch so kann ja ein Druck entstehen, wenn die Schüler mit bestimmten Medien viel mehr umgehen und der Lehrer dann irgendwann merkt, ich muss da vielleicht auch nachziehen. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch die Kollegen, die von sich aus sagen, ich bringe das jetzt auch mal direkt rein und ich nutze vielleicht auch mal ChatGPT oder dergleichen, um zu sagen, jetzt löst das auch mal und bewertet mal, was die KI ausgespuckt hat und setzt trotzdem euren gesunden Menschenverstand, euer Fachwissen ein und passt das nun oder passt das nicht?
Genau, weil letztendlich kannst du ja nur das wissen, was reingegeben wurde und was verfügbar ist und das gilt es auch zu bewerten, da kommt ja manchmal auch ein bisschen Quatsch raus. Und das klingt doch ganz hervorragend und die Hörerinnen und Hörer werden schon merken, na nur Lehrerin ist sie nicht. Das klingt schon sehr nach Organisation und den Sprung zurück von 2009 bis 2013 hast du zum ersten Mal eine Leitung übernommen, glaube ich. Das war der Auftakt beim Bildungszentrum Thüringen dann, was als die Schule in Mühlhausen
und Erfurt
war.
Genau.
Was hat sich denn da für dich geändert? Auf jeden Fall der Bereich Verantwortung, aber ist dann die Lehre ein bisschen zurückgeschraubt worden?
Ja, genau. Also es war damals so im Sinne Altersnachfolge und ich hatte eigentlich nie unbedingt vor, eine Führungsposition einzunehmen. Das war tatsächlich damals auch so eine Situation, dass klar war, dass unser damaliger Chef halt in Ruhestand gehen würde. Und so ein bisschen war es auch so, also natürlich war ich immer auch interessiert daran, mich weiterzuentwickeln und ich durfte auch vor sozusagen der Leitungstätigkeit schon mal Projekte mitverantworten oder war auch an der Schulgründung hier in Erfurt sehr, sehr stark beteiligt. Also von daher ohne offizielle Leitungsfunktion habe ich schon das ein oder andere sicherlich mehr gemacht, als sonst vielleicht eine Lehrkraft auch tut. Und 2009 oder eben auch vorher die Absprache war so ein Stückchen das Thema, dass wir auch gesagt haben und auch ich gesagt habe, ich bewerbe mich darum, ich probiere das, ich liebe die beiden Teams, die beiden Standorte und warum nicht von innen heraus, sag das mal so ganz salopp, ehe wir vielleicht irgendjemand von die Nase gesetzt bekommen, der uns nicht versteht oder so. Kann ja alles passieren, kann natürlich auch gut ausgehen, externe Besetzung, keine Frage. Und so kam das eigentlich und war, glaube ich, auch ein guter Übergang, weil das war dann doch schon über ein Jahr vorher besprochen, sodass ich da auch gut reinwachsen konnte. Die größte Herausforderung für mich oder wo ich mir am meisten Sorgen gemacht hatte, war dieses, nun war ich ja wirklich eine der anderen. Also ich war nicht mal mit einer offiziellen Leitungsfunktion vorher versehen gewesen und war dann praktisch für alle Fachbereichsleitung und zwei Standorte dann übergeordnet. Also so diese Frage, kriege ich das hin, von der gar nicht Führungskraft sozusagen zu der recht hochgestellten Führungskraft in dem Bereich zu avancieren. Aber ich habe viel Unterstützung aus den beiden Teams bekommen, hatte nie das Gefühl, dass das in Frage gestellt wird. Und von daher war das auch für mich persönlich natürlich eine tolle Entwicklung gewesen.
Kannst du beschreiben, was konkret jetzt deine Aufgaben dann also war, was du in der Zeit gemacht hast, wo du eben jetzt nicht mehr vor den Klassen standest?
Genau. Also was ja völlig neu für mich war, war das Thema Personalführung. Und da hatte ich auch wirklich gar keine Vorbildung. Ich habe dann später noch Weiterbildung besuchen können, intern, extern dazu. Aber das war etwas, wo ich auch relativ viel eigentlich sozusagen aus dem Bauch heraus und intuitiv tun durfte, musste. Die ganzen Formalitäten, ich bin ja dann auch offiziell in die Schulleitung berufen worden, alles was wirklich mit Schulrecht, aber auch vielen anderen Gesetzlichkeiten zu tun hat, also auch eine Schule muss wie die Apotheke ebenfalls sich nicht nur um fachliche Gesetzlichkeiten kümmern, sondern viele sagen Aufsichtsbehörden auch zufriedenstellen, das kann das Bauamt sein, das kann die Hygiene sein, sonst
ja,
was alles, genau, genau. QM-Tätigkeiten natürlich auch nochmal auf einem anderen Level und natürlich auch die kaufmännische Verantwortung, die habe ich vorher ja nicht gehabt. Und die hat sich dann für die zwei Standorte für mich eben auch ergeben. Und ich glaube, als Apotheker kommt man da ganz gut rein, wenn man eben, ist ja bei den meisten Apothekern zwangsläufig fast so, dass man ein gewisses Zahlenverständnis hat und eben auch sozusagen so eine gewisse analytische Herangehensweise. Aber das war natürlich auch was ganz Neues für mich.
Kannst du das vielleicht nochmal bildern, dieses kaufmännische Verständnis? Also ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass eine Privatschule bist, für die du dich engagierst, und das muss ich irgendwie rechnen, richtig?
Ganz genau. Also es ist so, wir unterliegen ja, oder die freien Schulen unterliegen der Schulaufsicht, also auch dem Bildungsministerium und auch den Vorgaben des Schulamtes. Auch das sind dann zum Beispiel Themen, dass man natürlich dort alle Anforderungen erfüllen muss, dass auch alle Lehrkräfte, die es gibt und die auch angestellt werden sollen, die müssen angezeigt werden, bestimmten Qualifikationen entsprechen. So, das muss man alles erfüllen. Und zum Kaufmännischen her ist es aber so, dass wir selber sozusagen auf den Führungspositionen auch dafür sorgen müssen, dass unsere Schulstandorte eben auch Bestand haben können. Denn es ist letztendlich eine freie Trägerschaft. Es ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was natürlich aufgrund auch des gesellschaftlichen Auftrages auch in Thüringen eben gefördert wird. Das heißt, wir hatten für unsere Ausbildung von jeher entsprechende Fördermittel. Auch da hängen aber wieder Themen dran, für die man natürlich sorgen muss, damit diese Fördermittel auch fließen. Aber man muss natürlich schauen, wie ist die Haushaltsplanung? Was ist an Einnahmen zu erwarten? Wie ist der tatsächliche Stand? Was habe ich an Kosten? Egal, ob es die Miete ist, ob es eben das Personal ist. Wo kann ich eine Gehaltserhöhung machen? Wo muss ich mit einer Nachzahlung Nebenkosten rechnen? Also das kennen die niedergelassenen oder inhabenden Apotheker sozusagen ja auch alles. Für mich war das aber damals eben auch neu. Und wiederum, das ist sicherlich auch eine Besonderheit bei uns. Wir sind ja eine größere Unternehmensgruppe, gehören dann nochmal größeren Strukturen an. Das heißt, da hat man natürlich auch Reportingpflichten. Ja, da gibt es eine Geschäftsführung, die auch wissen will, wie sind denn nicht nur bundesweit, sondern eben vielleicht auch speziell in Thüringen die Zahlen. Wie sieht die Perspektive aus? Was überlegt man sich strategisch? Wie können die eigenen Schulen sozusagen sich abheben? Was für Bildungsprodukte sind eigentlich auch die der Zukunft? Gibt es welche, die vielleicht zukünftig nicht mehr nachgefragt werden? Gibt es welche, die neu entstehen? Ja, das sind alles Themen, die dazugehören.
Ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld. Und wenn man deinen weiteren Werdegang beschreiben will, dann dauert es etwas länger. Denn ich habe gefunden, seit 2014 Regionalleitung der Bildungsregion Ost. Immer der Ludwig-Fresenius-Schulen. Dann kam Leipzig 2018 dazu. Dann hast du im Juli 2021 die Regionalleitung Süd übernommen. Im Januar 2022 wurdest du Mitglied der Geschäftsführung Ludwig-Fresenius-Schulen GmbH sowie der GmbH. Im Juli 2023 übernahmst du die Leitung der Business Unit Ausbildung und ab Juni 2023 bist du Mitglied Geschäftsleitung der Karl Remigius Fresenius Education Group.
Hast du aber gut recherchiert.
Das heißt, ich fasse das mal so zusammen. Du machst einen fantastischen Job, bist dabei sehr erfolgreich und deine Arbeit wird sehr wertgeschätzt. Korrekt?
Mhm. Ja.
Was bedeutet das alles? Also klar war, der Anfang war, es kamen neue Bildungsregionen dazu. Und der Abschluss heißt, du bist jetzt in dieser Gruppe der Schulen, bestimmst du so grundsätzlich, wie die Geschäfte funktionieren. Also was ist jetzt deine Tätigkeit? Was machst du jetzt?
Also versuche ich mich vielleicht auch ein bisschen kürzer zu fassen, weil auch bei uns in der Unternehmensgruppe gab es eben seit 2022 auch nochmal eine gewisse strategische Neuausrichtung. Man hat sozusagen auf Vorstandsebene auch geahnt, dass es in verschiedenen Bereichen einfach unterschiedliche Entwicklungen auch geben wird. Und wir sehen es ja auch in den Unternehmen. Eigentlich viele Unternehmen, auch viele Lebensbereiche müssen sich ja neu ausrichten durch die Pandemie, durch Digitalisierung, KI, durch politische Neuordnung und so weiter. Selbst die Bildung wird sozusagen ein Stückchen auch durch solche Themen mit beeinflusst. Auch Fragen der Globalisierung, also bis hin zu solchen Themen, wie dass man feststellt, dass es große internationale Investoren gibt, die also vielleicht auch mal in Europa gucken und auf Einkaufstour gehen, auch in Richtung privater Bildungsinstitutionen. Und es war eben durchaus so ein Thema zu sagen, wie beugen wir da eigentlich vor? Denn wir sind zwar auch eine Unternehmensgruppe und sozusagen unser Überbau ist auch eine Holding, auch eine Aktiengesellschaft, aber nicht börsendotiert. Aber sozusagen die Hauptanteile an der Gesellschaft gehören eben tatsächlich immer noch Ludwig Fresenius, der also wirklich aus dieser namhaften Familie Fresenius kommt. Hat übrigens nichts mit der Fresenius SE und nichts mit Helios zu tun. Da gibt es also Abgrenzungsvereinbarungen. Und im Zuge eben dieser Umstrukturierung ist es, also ich meine jetzt wirklich so das, was in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen losging, haben wir uns sozusagen den Führungsstrukturen nochmal fokussiert. und haben gesagt, es soll mehr Fokus, mehr Expertise geben. Und relativ einfach ausgedrückt haben wir sozusagen immer so eine zweigeteilte Führungsstruktur. Wir haben einmal eine Säule, die sich vorrangig sozusagen, ich nenne es jetzt mal so vielleicht schnöde, um die Auslieferung, um die Lehrqualität, die Lehrumsetzung kümmert. Da bin ich raus, sage ich auch ganz offen, so ein Stückchen schweren Herzens, weil ich war sehr gerne praktisch bis 2022 eben die Generalistin, die sowohl geguckt hat, was passiert mit der Lehrqualität, aber auch geguckt hat, was tut sich am Markt und was muss Neues passieren. Und ich bin jetzt sozusagen vom Fokus her diejenige, die schaut, welche neuen Bildungsangebote brauchen wir oder auch in den bestehenden Bildungsangeboten, was docken wir noch an, um zeitgemäß zu bleiben. Aber auch so Themen wie, da bin ich natürlich, habe ich Unterstützung durch entsprechende Abteilungen, marketingmäßig, was müssen wir vielleicht auch nochmal für neue Wege gehen. Ja, wir sprachen vorhin darüber, wodurch deine Tochter so alles beeinflusst wird. Ja, das sind Themen, mit denen wir uns grundsätzlich eben auch beschäftigen, als einfach auch Bildungsträger in freier Trägerschaft. Und es ist auch so, dass man eben gesagt hat, man will den Bildungsgruppengedanken stärker leben. Das muss ich vielleicht noch erklären. Zu unserer Bildungsgruppe gehörte eben als Schwester schon immer die Hochschule Fresenius dazu. Und wir haben uns seitens der Schule auch schon immer gewünscht, dass wir eigentlich näher zusammenarbeiten. Und man wollte jetzt sozusagen auch so diese einzelnen Silos, sagt man ja immer so gerne, Schule, Hochschule mehr auflösen. Und deswegen hat es jetzt auch zum Beispiel im Titel eher dieses, ich bin in der erweiterten Geschäftsleitung der gesamten Gruppe drin, genauso aber auch Kollegen von der Hochschule, um zu sagen, wir führen die Gruppe eigentlich zusammen. Das steckt da sozusagen dahinter.
Kann man sagen, du bist im Moment mehr so eine Ausbildungsmanagerin?
Oder? Ja. Also Ausbildungsmanagerin und eigentlich auch ganz viel, ja, solche Themen wie Markterschließung, Zukunftsgestaltung, strategische Entwicklung, ja.
Und das ist wieder so, dass man sagt, man wächst so nacheinander rein. Also durch deine Erfahrung und die Qualität deiner Arbeit erschließt du dir immer neue Felder, kann man so sagen.
Das kann man so sagen und sage ich auch ganz offen. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, also man kann ja nicht immer alles machen. Und es war so, ich sag mal, solange ich unterrichtet habe, war ich auch in der Pharmazie, auch fachlich, denke ich, immer noch recht gut drin. Ja, je mehr ich ins Management gegangen bin, habe ich ja auch weniger unterrichtet. Und jetzt habe ich sozusagen seit 22 auch die Bildung im Sinne von ich unterrichte selber ja erstmal aufgegeben. Und von daher, ich habe mir neue Felder erschlossen, ich darf wachsen, aber ich muss dafür auch bestimmte Themen sozusagen zurückstellen.
Das heißt aber im Moment ist dein Arbeitsort ganz Deutschland letztendlich, ne?
Also das. Genau, also Büroadresse habe ich in Erfurt und ich mache aber auch eine ganze Menge sozusagen im Homeoffice, Mobile Working und bin aber auch häufig in Köln, aber auch mal in Berlin und so weiter. Genau.
Vielleicht nochmal so ganz grundsätzlich der Ausbildung. Es wird ja gerade viel über die Generation Z und den potenziell fehlenden Fleiß gesprochen. Wie ist denn das? Wären wir nur erfahrener und erzählen letztendlich das Gleiche, was unsere Vorgänger erzählt haben, dass die andere Generation anders ist, schlechter, fauler? Oder hat sich gerade wirklich was verändert?
Also tatsächlich ist es ja, wie du sagst, also auch vor 10 Jahren haben meinetwegen auch Lehrende und auch sicherlich auch andere Menschen mit mehr Lebenserfahrung gesagt, oh, vor 10 Jahren, also nochmal 10 Jahre vorher oder 20 Jahre vorher war das alles anders und das ist als Wahrnehmung bestimmt auch richtig. Und ich glaube aber trotzdem, dass die jungen Menschen, die jetzt auch zum Beispiel in die Berufsausbildung oder ins Studium reingehen, die haben natürlich auch massive Umwälzungen erfahren und wir haben es ja vorhin schon gesagt, du und ich, ne? Wir haben sicherlich auch gerade so mit der Wende auch in einem sensiblen Alter einige Umwälzungen erfahren. Aber trotzdem ist mein Eindruck, dass die jungen Menschen, also die eben dann vielleicht auch während Corona kaum sich mit anderen auseinandergesetzt haben und das ganz unterschiedlich dann verkraftet haben und die einfach auch digital beschossen werden teilweise. Also und wir haben es vorhin ja schon kurz gesagt, die auch ganz viele Chancen, ganz viel Herausforderungen, ganz viel Verlockungen, auch ganz viel solche Themen schon wie Selbstoptimierung und wie muss mein Leben eigentlich aussehen. Es prasselt ja alles auf die ein und ich glaube schon, dass das immense ja Impressionen sind, die sich dann auf so einen jungen Menschen, auch je nachdem wie gefestigt der vielleicht vom Elternhaus oder von sonstigen Faktoren her ist, doch auch schon sehr stark auswirken können. Und was ja eigentlich alle Studien deutlich sagen, dass die jungen Menschen eher auch ein bisschen unsicherer zurzeit sind, also die jetzt auch in Richtung Berufsleben gehen, deswegen ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben Und auch deswegen spielen ja solche Themen wie Verdienst wieder eine größere Rolle. Also wenn jetzt junge Menschen nach ihrem Berufswunsch gefragt werden, dann ist es erfreulicherweise schon noch so, dass auch viele altruistisch motiviert sind und sagen, ich will was im Bereich Gesundheit, Soziales machen, ich will helfen. Aber im Vergleich zu Befragung von vor 10 Jahren nimmt das ein bisschen ab. Und zum Beispiel dieser Stellenwert zu mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich auch viel verdiene, vielleicht aber auch nicht zu viel dafür arbeiten muss. Das nimmt ja tatsächlich zu. Und ich glaube schon, dass wir das sowohl in den Schulen, aber dann natürlich auch in den Gesundheitseinrichtungen, in den Apotheken und auch in den Elternhäusern wahrnehmen.
Dein Einstieg in die Ausbildung war die PTA-Ausbildung. Deswegen will ich noch ein wenig mit dir darüber reden. Natürlich bist du im Moment für viele Berufe, auch im Gesundheit, aber sicherlich nicht nur im Bereich Gesundheit verantwortlich. Welche Hörerin und welcher Hörer, welche Schülerin, welcher Schüler sollte näher über die PTA-Ausbildung nachdenken? Also was braucht es, um eine gute oder ein guter PTA zu werden?
Ich glaube, es ist im Grunde manches ähnlich, wie wenn es um die Frage geht, ob ich eben Apotheker, Apothekerin werden will. Also von daher, so ein grundsätzliches Interesse für Naturwissenschaften würde ich auch schon immer noch voraussetzen wollen. Es muss jetzt nicht jeder ein Chemie-Genie oder ein Mathe- oder gar Physik-Genie sein, aber gerade für die Biologie und vielleicht auch schon Themen der Gesundheit sollte ich mich auf jeden Fall interessieren. Und zumindest, wenn ich in die öffentliche Apotheke gehen möchte, was ja auch bei der Mehrzahl der Bewerber und Bewerberinnen der Fall ist, sollte es schon auch so sein, dass ich mir vorstellen kann, gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten. Auch, dass ich mir zumindest vorstellen kann, ich gehe da auch gerne ins Gespräch. Also ein gewisses Selbstbewusstsein ist da ja auch nicht ganz verkehrt. Man entwickelt sich, ne? Man muss da noch nicht völlig ausgereift sein. Aber dass ich zumindest nicht Panik habe, wenn ich dran denke, mit anderen Menschen sprechen zu dürfen.
Wie ist das mit dem Thema Schulgeld und PTA-Ausbildung? Wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, also da hat sich ja bundesweit eigentlich fast überall ja Positives getan. Also das eine ist, dass wir in vielen Bundesländern sozusagen auch eine erhöhte Landesförderung bekommen haben und auch bekommen und dadurch eben vielfach gänzlich oder bis auf Materialgelder eben auch auf Schulgeld verzichtet werden kann. Also das hat sich eigentlich auch, wenn ich so bundesweit schaue, doch sehr massiv verändert.
Ja, das klingt doch ganz hervorragend. Die Ausbildungsordnung, du hast angesprochen, wurde gerade erst geändert. Was ist da neu geworden und bewertest du das positiv? Das klang vor uns nämlich so.
Ja, also grundsätzlich kann ich nochmal sagen, ich bin eine der Befürworterinnen eigentlich von der 3-jährigen Ausbildung gewesen. Ich weiß, dass wir da in der Apothekerschaft ja so ein Stückchen durchaus unterschiedliche Ansätze haben. Aber zur Erläuterung möchte ich einfach nochmal sagen, wir haben als Zugang ja mindestens die mittlere Reife. Und wenn ich mir anschaue, was die angehenden pharmazeutisch-technischen Assistenten auch im Vergleich mit anderen Gesundheitsberufen innerhalb der 2 Jahre, und so ist es eben heute noch, innerhalb der 2 Jahre schulischer Ausbildung alles auch büffeln müssen und eben sozusagen beherrschen sollen, nachdem häufig auch die Startbedingungen im naturwissenschaftlichen Bereich in der Allgemeinbildung ja nicht so toll waren, dann wäre das einerseits ein Grund für mich gewesen, dass ich mir eigentlich eine 3-jährige Ausbildung gewünscht hätte und natürlich auch noch mehr Verzahnung mit der Praxis, weil das sehe ich eben auch in anderen Gesundheitsberufen. Es muss ja nicht so massiv wie in der Pflege sein, wo sogar die Praxis die Theorie sozusagen überwiegt. Aber auch in der Physiotherapie oder dergleichen sind es einfach mehr Praxiseinheiten, die wir haben. Sowas hätte ich mir noch mehr gewünscht. Das ist also das, was jetzt in der neuen Ausbildungsordnung nicht wirklich berücksichtigt ist. Was ich gut finde, dass man den Ansatz, deutlich handlungsorientierter ranzugehen, umgesetzt hat. Das fängt ja schon mit der Benennung sozusagen der Lerngebiete an, dass es eben einfach nicht mehr nur einfach Arzneimittelkunde heißt, sondern dass es wirklich darum geht, zu Arzneimitteln beraten zu können. Man verknüpft also wirklich, das finde ich gut. Und das ist die Herausforderung, die wir auch in den Schulen haben, das natürlich im Unterricht auch so zu bringen, dass wir sagen, es fließt zusammen, die Pharmakologie, die Kundenkommunikation, vielleicht auch mal eine Dokumentationspflicht. So ist es ja gedacht, dass der Unterricht so handlungsorientiert wie möglich und praxisnah wie möglich passiert.
So ist das. Habe ich das mit den 3 Jahren richtig verstanden? Es wird ja auch immer mal, gerade beim Deutschen Apothekertag, was großes Thema über die duale Ausbildung diskutiert. Da gibt es einige Nachteile, aber eben einen Vorteil durch diese Verknüpfung. Würdest du für die duale Ausbildung plädieren, wenn, es ist völlig klar, dass so eine Ausbildungsordnung nicht jedes Jahr geändert wird, sondern in der Regel sehr, sehr viel Zeit vergeht und dass das morgen nicht möglich ist. Aber wenn du jetzt gefragt werden würdest, von wem auch immer, würdest du ja sagen?
Also mir fällt es ein bisschen schwer, völlig Ja zu sagen, weil auch der Begriff duale Ausbildung unterschiedlich definiert wird. Und im berufsbildenden Bereich ist duale Ausbildung eigentlich dieses Modell, es gibt halt eine Berufsschule und die wird dann sozusagen den Betrieben zugeordnet. Momentan ist der Status eben so, es ist eine überwiegend schulisch geregelte Ausbildung, was zumindest aus derzeitiger Sicht durchaus auch Vorteile hat. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir mehr Praxisverzahnung wünschen, würde ich mir wünschen, dass es einen Ausbildungsbetrieb gibt, der auch eine Vergütung zahlen kann, dann sage ich klar ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht, was können denn Apotheken in der Ausbildung oder im Praktikum ja in dem Fall, wo sie den Kontakt haben, vielleicht auch besser machen? Jetzt nicht im Sinne von, was machen sie alles falsch, sondern manchmal bemüht man sich, das würde ich jetzt erstmal unterstellen, und manchmal macht man vielleicht auch Fehler aufgrund fehlender Erfahrung. Gibt es da irgendwas, was dir so durch deine Erfahrung auffällt, wo man so als Tipp mitgeben kann, achten Sie da drauf, da gelingt vielleicht dann auch ein besseres Miteinander?
Ja, also ich glaube, was mir da als Wichtigstes einfällt, ist etwas, was jetzt wahrscheinlich für keinen Hörer wirklich was ganz Neues ist. Aber gerade für so einen jungen Menschen ist es ganz toll, wenn der sich sozusagen gesehen fühlt. Und alleine schon, wenn der Apothekenleiter vielleicht auch weiß, wie gerade der Praktikant heißt und sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt zu sagen, wo kommst du eigentlich her, wo willst du mal hin, also auch beruflich hin oder im Leben hin und was gefällt dir so, das finde ich, das sind Sachen, also ist immer meine Erfahrung auch als Lehrerin gewesen, das rechnen einem die jungen Leute einfach wahnsinnig hoch an. Damit meine ich nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine therapeutische Stunde draus machen sollten, aber einfach dieses Thema, ich sehe wirklich denjenigen und zeige auch ein gewisses Interesse. Und dann natürlich, dass wir überlegen, was gibt es denn vielleicht mal für einen interessanten Fall oder für eine interessante Tätigkeit, wo doch auch dieser Schüler oder dieser Praktikant sich auch schon einbringen kann. Wir kennen das alle, also ich habe es jedenfalls auch zur Genüge ja gekannt, man darf die Ware wegräumen, man darf vielleicht auch irgendwo sauber machen und ich finde es auch nicht verwerflich, das gehört dazu, also das ist grundlegend in Ordnung und man muss natürlich schauen, wo kann ich überhaupt so einen Schüler oder Praktikanten, je nach Kenntnisstand und Fähigkeiten und wie er sich auch führt natürlich, wo kann ich den einsetzen, aber wenn ich dann merke, da ist jemand, der wirklich eigentlich auch Interesse hat, dem dann auch die Gelegenheit zu geben, irgendwo mit sozusagen zu hospitieren und ihm dann mal was zu erklären und im noch schöneren Falle so, und jetzt kannst du dir auch selber da mal eine Salbe machen, die kannst du mitnehmen und der Omi schenken und was weiß ich. Das sind Sachen, das macht viel aus. Und ansonsten finde ich, können wir auch von diesen jungen Menschen uns ja ein Bild einholen, egal ob uns das Bild gefällt oder nicht, aber es ist ein Mensch, der uns subjektiv kennenlernt, auch wie die Apotheke und das Team erscheinen. Und auch das würde ich jedem empfehlen. Also man muss das ja nicht 100% annehmen, aber interessant kann das auf jeden Fall sein, auch von dem jungen Praktikanten dann mal zu hören, sag mal, wie hast du uns eigentlich erlebt? Weil wir entwickeln ja alle irgendwann so eine gewisse Betriebsblindheit und das kann sogar auch der Apotheke in der Entwicklung ein Stückchen helfen.
Du bist neben deinem hauptamtlichen Berufsfeld, was ja sehr umfangreich ist, auch ehrenamtlich aktiv. Du warst lange auch in der Berufspolitik der Apothekerschaft aktiv. Dann gerade durch deinen Wechsel und deinen Zugang an noch mehr Aufgaben musstest du das irgendwie beenden, das ist auch nachvollziehbar. Du bist jetzt ehrenamtliches Mitglied im Verband der Privatschulen Sachsen-Thüringen. Ich nehme mal an, das ist eben ein Verband, der sich für die Interessen der Privatschulen auseinandersetzt. Was ist da deine Funktion oder was machst du da?
Ja, tatsächlich sind wir sozusagen schon immer, also dieser Verband der Privatschulen Sachsen-Thüringen hat sich auch Anfang der 90er gegründet und ist sozusagen für diese zwei Bundesländer auch die Interessenvertretung für die freien Schulen. Man ist da nicht automatisch Mitglied, sondern die freien Schulträger entscheiden, wollen sie da sozusagen sich engagieren oder nicht. Und von daher kannte ich aber sozusagen seit meiner Leitungstätigkeit 2009 auch die entsprechenden Netzwerktreffen, konnte erfahren, auch dort, so wie das ja im Bereich der Apotheken, Apothekerschaft auch ganz wichtig ist, dass wir Interessenvertretungen haben, dass dort einfach natürlich ganz viel Austausch stattfindet, neueste Informationen bekannt gegeben werden, aber eben auch solche Themen wie Finanzierung der Schulen oder wo sind neue Berufsgesetze vielleicht in Entwicklung, solche Themen auch behandelt werden und man auch eine gewisse Möglichkeit hat, zumindest unsere Position sozusagen auch als freier Schulträger reinzubringen. Übrigens über diesen Namen Verband der Privatschulen, da wird auch schon immer diskutiert, weil der Begriff Privatschule, das hört sich natürlich immer wahnsinnig elitär an. alle Schulträger, die ich so kenne, oder ich sage jetzt einfach mal zu 95% ist das eben nicht Schloss Salem oder dergleichen, sondern es ist eben wirklich einfach in freier Trägerschaft mit öffentlichen Zuschüssen, für die wir ja auch entsprechende Bedingungen erfüllen müssen. Ein gesellschaftlicher Auftrag, entweder im Bereich der Allgemeinbildung oder eben dann auch der Berufsbildenden oder auch Förderschulen beispielsweise.
Und dann bist du noch stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Paritätischen Bildungswerk.
Genau, also im Vorstand bin ich tatsächlich auch im VdP Sachsen-Thüringen.
Ach du Grüne, das hatte ich nicht recherchiert, Entschuldigung.
Nee, also ich weiß auch gar nicht so richtig, warum mir das immer passiert. Nein, also ich hatte eben, also in beiden Einrichtungen oder in beiden Institutionen waren wir schon länger mit unserer Schule sozusagen Mitglied, also im Paritätischen Bildungswerk in Thüringen ist es so, man kann da Mitglied werden, wenn man gemeinnützige Einrichtung ist, und das sind wir als Schulträger für unsere Ausbildung in Thüringen beispielsweise. Und wurden dann einfach angesprochen, also auch dort ist es so, Interessenvertretungen gehen ja dann immer mal so ein bisschen auf Werbetour, stellen sich vor und fragen auch nach neuen Mitgliedern, und wir sind eben auch unter meiner Führung Mitglied geworden im Paritätischen Bildungswerk. Da war für mich auch das Thema sozusagen so Austausch wichtig, und da fand ich es wiederum tatsächlich, das schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis, auch besonders interessant, weil dort wirklich, also geht es ganz viel um Thüringen und Sozialpolitik auch und auch Bildungspolitik. Und das fand ich eben auch spannend. Da geht es wirklich auch nicht nur um Bildung, auch wenn es das Bildungswerk ist, aber da sind ganz viele auch angrenzende Einrichtungen, die eben meinetwegen Bildung eher für Freizeit und so weiter auch anbieten, Jugendeinrichtungen, die da vertreten sind. Und da kann man aber auch für sich als Schulträger eine ganze Menge mitnehmen, kann man Kooperationen schließen, und ist eben auch wieder spannend. Man erlebt einfach auch andere engagierte Menschen, denen auch Thüringen sehr am Herzen liegt.
Damit ist aber dein ehrenamtliches Engagement noch nicht zu Ende. Wenn ich richtig informiert bin, bist du sowohl Autorin von Büchern als auch Referentin für Fortbildung. Machst du Letzteres noch aktuell?
Also Referentin für Fortbildung, das habe ich jetzt doch seit ein paar Jahren eingestellt. Also ich überlege gerade, aber nee, das habe ich jetzt doch schon ein paar Jahre eingestellt.
Genau. Aber Autorin bist du gewesen?
Bin ich gewesen, genau. Und ist aber auch etwas, wo mir jetzt natürlich zunehmend die Zeit fehlt. Und das ist auch schon ganz lange hin, dass da mal so die Initiative eigentlich über eine Kollegin aus der Apothekerschaft, die gesagt hat, ich mache das auf jeden Fall, mach doch mal mit, ist das sozusagen so gekommen. Erst in Richtung des Elsevier Verlags, eben medizinischer Verlag, und dann ja wirklich auch pharmazeutisch spezifisch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen, ist es für mich ein bisschen schwierig, weil dort kriegt man ja auch Termindruck, und dem standzuhalten
wird schwierig.
Ja, genau.
Das kann ich gut nachvollziehen. Aus Blick der Bildung, vor allem mit Schwerpunkt Gesundheitsbereich. Wir sind zu einem Zeitpunkt, wo in Thüringen, wir sind wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages und in der Bundesrepublik 3-4 Monate vor der Bundestagswahl. So in Richtung Politik, die natürlich diesen Podcast intensiv hört. Was für Wünsche hättest du denn?
Ja, also zum einen entspringt vielleicht mein erster Wunsch so ein Stückchen der Sorge, die vielleicht auch manche teilen. Wir haben ja nun wirklich auch, also empfinde ich einfach so in den letzten Jahren, auch politische, auch außenpolitische, internationale Entwicklungen erleben müssen, sage ich ganz bewusst, die ja ganz andere Themen in den Fokus gerückt haben. Und auch in Deutschland wird darüber nachgedacht, wir müssen aus Sicht der Politik mehr in die Rüstung stecken und so weiter. Also meine Sorge ist einfach, wo bleiben diese Themen Gesundheit und Bildung, wo wir, glaube ich, sicherlich trotz vieler Optimierungsmöglichkeiten ja doch in Deutschland auch immer noch gesegnet waren, damit eigentlich gut funktionierende Gesundheitspolitik oder Gesundheitswesen und auch Bildungswesen zu haben. Also sicherlich an einigen Stellen wirklich Optimierungsbedarfe, aber jetzt so im Vergleich konnten wir doch an vielen Stellen noch zufrieden sein. Und mein wichtigster Wunsch wäre, wirklich zu sagen, das müssen auch weiterhin Themen sein, Gesundheit und Bildung, die ganz, ganz oben auf der Agenda stehen.
Das kann man nur unterstützen. Die letzte Frage in dem Podcast ist standardgemäß entsprechend dem Titel Dein Rezept fürs Leben. Was ist dein Rezept fürs Leben, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest?
Mein Rezept fürs Leben ist tatsächlich zu sagen, also das Leben bietet ja wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, privat, beruflich, sich auch selber mal so ein Stückchen vor Herausforderungen zu stellen. Und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich auch mal loszulaufen und zu sagen, gut, ich habe da zwar vielleicht jetzt nicht vorher das studiert oder gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht der üblichste Weg und ich probiere das mal aus, aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt, wenn ich von der Sache überzeugt war, und das ist vielleicht so das, was man damit verbinden sollte, wenn man da einen Sinn sieht, sich engagieren möchte, dann hat man, glaube ich, auch ganz gute Erfolgschancen.
Silvia, ich habe großen Respekt vor deiner großen Arbeitsaufgabe. Ich sehe immer, mit welcher Leidenschaft du das machst für die Bildung. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist auch ein Beispiel dafür, dass man mit dem Berufswahl Apotheker eben auch einen besonderen Weg einschlagen kann und dabei sehr erfolgreich sein kann. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Sichtweise auf die Pharmazie, auf die Bildung in dieser Episode näher gebracht hast. Das war mir ein großes Vergnügen. Danke.
Ja, das Vergnügen war ganz meinerseits, und ich hoffe doch zumindest, dass es vielleicht auch für den einen oder die andere ein bisschen interessant war, und alles Gute.
Danke.